Herr, öffne du uns die Augen. Herr, öffne du uns das Herz und segne an uns dein Wort. Zeichen des Himmels, geöffnete Augen ist das heutige Thema der Bibelwochen. Liebe Gemeinde, Sehen und Sehen ist zweierlei. Da kommt eine Frau freudestrahlend nach Hause und sagt zu ihrem Mann, rat mal, wo ich war. Sagt er, keine Ahnung. Ich war im Beauty-Salon. Okay, und warum bist du nicht dran gekommen? Manchmal sieht man nicht, was man sehen soll oder sehen könnte. Wenn ich eine neue Brille habe, was selten vorkommt, braucht meine Frau manchmal mehrere Tage, um das wahrzunehmen. Ich wiederum sehe sofort, wenn sie eine neue Bluse hat. Und wenn ich ihr das sage, antwortet sie, die habe ich schon 2 Jahre. Das liegt daran, dass ich ja immer tief in die Augen schaue und deswegen die Kleidung manchmal nicht so gut wahrnehme. Viele Frankenberger Gemeindeglieder sagen wahrscheinlich, der Pfarrer Hähnel hat uns immer gegrüßt, wenn er uns auf der Straße entgegengekommen ist. Der Seltmann macht das nie. Das liegt daran, dass der Pfarrer Hähnel genau wusste, welches Gemeindeglied welches Auto fährt. Und da konnte er auch grüßen, wenn er hinter der Windschutzscheibe kein Gesicht erkennen konnte. Ich habe keine Ahnung, wer welches Auto fährt. Ich weiß nicht mal, was ich für ein Auto fahre. Ich weiß nur, dass ein weißer Caddy mit Hecktüren ist. Alles andere steht in den Unterlagen. Sehen und Sehen ist zweierlei. So ist es auch bei dem Text für das 6. Bibelwochenthema, geöffnete Augen. Johannes Kapitel 9, die ersten 7 Verse haben wir gehört, wir werden aber auch über die anderen 34 reden. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Da ist jemand blind von Geburt. Da ist jemand schwer krank. Da hat jemand einen Schicksalsschlag erlitten. Da ist jemand auf die schiefe Bahn gekommen. Da hat jemand den Glauben aufgegeben oder sich nie darauf eingelassen. Wer ist daran schuld? Die Eltern? Die Gesellschaft? Die Medien? Die Politik, die ist sowieso an allem schuld? Der Arzt? Oder ist jeder selbst schuld für das, was ihm geschieht und welchen Weg er nimmt? Wer darauf eine schnelle und klare Antwort geben kann, der hat wahrscheinlich einige Aspekte übersehen oder ausgeblendet, denn die Antworten darauf sind immer sehr vielschichtig und sehr unsicher. Jesus scheint sich für diese Frage gar nicht so sehr zu interessieren. Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Jesus sagt also oder scheint zu sagen, der Grund, warum dieser Mann blind ist, der ist nicht relevant und diesen Grund zu erforschen bringt nichts. Das hat man übrigens auch in der Psychologie erkannt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts war die Psychologie und die Psychotherapie von der Psychoanalyse bestimmt. Die galt im 20. Jahrhundert als Allheilmittel für psychische Probleme und die ging so vor sich, dass man teilweise jahrelang in mehrmaligen Sitzungen pro Woche analysiert und erforscht hat, warum kommt der Mensch mit seinem Leben nicht klar, warum hat er solche Probleme, warum kommt er über Dinge nicht drüber weg, warum funktioniert sein Leben nicht. Und viele Psychologen haben oder auch Betroffene haben erkannt, dass in dieser Analyse der Gründe, man hat dann in der Vergangenheit, auch in der Vergangenheit, die so weit zurückliegt, dass der Mensch sich gar nicht mehr erinnern kann, und in dem Unterbewussten, was man ja nicht weiß, deswegen ist es ja unterbewusst, herumgestochert und die Gründe ans Licht gezogen. Aber man hat entdeckt, dass darin auch eine Gefahr liegt, die Probleme zu verstärken, das Problem zu verfestigen, dass ein Mensch sagt, ich muss ja so kaputt sein, wenn das passiert ist, wenn das mit mir gemacht wurde, wenn meine Eltern mich so behandelt haben, wenn das in meinem Leben so geschehen ist. Und dass man die Gründe, die so schwer und gewichtig waren, immer wichtiger und immer größer wurden und jeden Mut zur Veränderung genommen haben und auch eine einfache Möglichkeit waren, die Schuld abzuschieben und zu sagen, meine Eltern haben das verpatzt und ich kann nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin und ich kann ja nichts dran ändern. Nach der Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich in vielen Bereichen die kognitive Verhaltenstherapie durchgesetzt. Ich muss das jetzt ganz stark verkürzen und vergröbern. Es gibt da hunderte verschiedene Ansätze, die jeder wieder ein bisschen anders sind. Jeder Experte würde sagen, das stimmt alles gar nicht. Nur der ganz grobe, die ganz grobe Richtung. Und die kognitive Verhaltenstherapie hat gesagt, wir können die Gründe sowieso nicht erforschen. Die Seele des Menschen ist eine Blackbox, die man nie ganz durchschauen kann. Es kommt darauf an, Verhaltensänderungen zu erlernen, ein anderes Denken einzuüben, das eigene Potenzial zu entdecken und zu entfalten, das Potenzial, die Probleme auszuhalten, damit klarzukommen, aber auch das Potenzial zur Veränderung, je nachdem. Nun geht es Jesus nicht um eine Psychotherapie, nicht um Lebenshilfe, nicht um das Potenzial des Patienten, obwohl das alles auch eine Rolle spielt. Aber das ist nicht sein Hauptthema, sondern sein Hauptthema ist Gottes Potenzial. Was kann Gott und was will Gott und was wird Gott tun? Was sind seine Möglichkeiten? Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Liebe Gemeinde, egal um welches Problem, welchen Mangel, welche Sorge, welche Not, welche Krise, welcher Schicksalsschlag, welcher Verlust, welches Loch, in dem du gerade sitzt. Die Frage, die entscheidende Frage heißt nicht, wie konnte mir das jemand antun? Oder wieso habe ich mich so verrannt? Wie konnte es passieren, dass ich mich derartig verrannt habe? Oder wie konnte Gott das zulassen? Das alles sind Fragen, die nicht unbedingt weiterbringen. Sondern die entscheidende Frage ist, was will Gott daraus machen? Wie will er seine Herrlichkeit offenbaren in meinem Leben? Und was will er tun anhand dieser Dinge, die jetzt so quer liegen, die mich so belasten, die so schlimm, mir so schlimm erscheinen oder auch schlimm sind? Was hat Gott damit vor? Was will er daraus machen? Was ist sein Werk in meinem Leben? Die Steine, die in unserem Leben liegen, die sind nicht dazu da, dass wir uns den Fuß anschlagen, stolpern, hinfallen und vielleicht noch den Kopf stoßen und dann liegen bleiben. Sondern die Steine in unserem Leben sind dazu da, dass Gott sie einbaut in die Straße unseres Lebens als Pflastersteine, die Straße fest und sicher machen. Und die Straße, auf der Gott unterwegs ist, in diese Welt und in unser Leben. Übrigens am Rande, auch der Sand in unserem Leben ist nicht nur dazu da, dass wir unser Badetuch ausrollen und uns in die Sonne legen und das Leben genießen. Das sollen wir auch ab und zu tun. Aber auch der Sand in unserem Leben ist dazu da, dass er als Material benutzt wird für Gottes Straße zu uns. Und es kommt darauf an, dass wir die Steine und den Sand Gott zur Verfügung stellen, damit er baut. Da sagt mancher, ja, also ich wollte schon lieber ein bisschen im Sand liegen und mich bräunen lassen. Aber das ist auch gut und schön, aber das gibt unserem Leben keinen Sinn, das Genießen und das Entspannen. Das ist nötig als Ausgleich, aber das bringt nicht den Sinn in unserem Leben und auch nicht den Segen für uns und andere. Sondern es kommt darauf an, dass das Werk Gottes in unserem Leben offenbar wird. Das ist manchmal mit Mühe verbunden, aber eben auch mit einer ganz anderen Art von Freude als nur der eigene Spaß. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Liebe Gemeinde, eine wunderbare Geschichte, ein wunderbares Ereignis. Ein Mensch, der noch nie gesehen hat in seinem Leben, darf sehen, darf seine Augen benutzen, darf das Wunder erleben, dass man die Umwelt wahrnimmt, dass man alles 3D und in Farbe sieht um sich herum. Uns allen oft viel zu selbstverständlich. Die Werke Gottes sind in seinem Leben offenbar geworden, die Macht Gottes zu heilen. Aber es steckt eben noch mehr dahinter. Denn es geht hier um ein himmlisches Zeichen. Ein Zeichen wofür? Die Blindheit dieses Mannes ist ein Zeichen und die Heilung von der Blindheit, die geöffneten Augen sind ebenfalls ein Zeichen. In den 7 Versen bis hierher, die wir vorhin auch schon gehört haben, sind mehrere Hinweise versteckt, dass es bei diesem Zeichen um Jesus selbst geht. Nicht um das, was er tut, nicht um das, was Menschen von ihm erleben, sondern um ihn selbst, um seine Person. Er sagt im Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Jesus muss die Werke wirken, und er ist von Gott gesandt. Und dann heißt es im Vers 7, geht zum Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Das heißt, Jesus ist der von Gott Gesandte, also bezieht sich der Name des Teiches auch auf ihn und seine Person. Jesus ist der Gesandte, Jesus ist die Quelle, an der Menschen rein werden und sehend werden. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist's, andere, nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er sprach, ich weiß es nicht. Die Augen dieses, die körperlichen, physischen Augen dieses Mannes sind schlagartig in Ordnung gekommen. Er wusch sich und kam sehend wieder. Aber die Augen seines Geistes, die inneren Augen, mit denen man die göttliche Wahrheit und Jesus erkennen kann, die werden erst nach und nach geöffnet. Im ersten Gespräch zu den Nachbarn sagt er auf die Frage, wer ihn denn geheilt hat, der Mensch, der Jesus heißt. Am Anfang hieß es auch, ein Mensch war blind und jetzt der Mensch, der Jesus heißt. Er weiß also über Jesus nichts weiter, als dass es ein Mensch ist. Und auf die Frage, wo ist er, sagt er, keine Ahnung, weiß ich nicht. Er weiß nichts über Jesus und er sieht ihn als einen Menschen und kennt lediglich seinen Namen. Da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen die einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Also er wird zu den Pharisäern gebracht. Die Pharisäer sind die Leute, die die Bibel kennen, die nach den Geboten Gottes leben, die den Gottesdienst und das Gebet pflegen. Also der Kern der Gemeinde, könnte man sagen. Und die Pharisäer befragen den Geheilten und dann beurteilen sie Jesus anhand der geltenden Vorschriften. Am Sabbat darf man so etwas nicht machen, eine Salbe zubereiten, egal ob sie nur aus teuren Chemikalien oder bloß aus Lehm und Spucke besteht, aber das ist nicht am Sabbat erlaubt. Er hat also das Sabbatgebot übertreten, ist ein Sünder, also kann er nicht von Gott kommen. Andere sagen, hier hat Gott ein Zeichen gegeben mit dieser Heilung. Er muss ja von Gott kommen. Also Meinungsverschiedenheiten zwischen den Pharisäern. Der ehemalige Blinde wird befragt nach seiner Meinung und er sagt, er ist ein Prophet. Damit ist er schon einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur ein Mensch, der Jesus heißt, keine Ahnung, wo er ist, sondern er ist ein Prophet. Es ist ihm also schon klar geworden, dieser Mann kommt von Gott und er stellt ihn in eine Reihe mit Mose, Jeremia, Jesaja, Elia, den Propheten, die von Gott gesandt sind. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Da antworteten seine Eltern und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt. Wenn jemand ihn als den Christus bekennt, der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Wenn Johannes, also das Johannesevangelium von den Juden schreibt, muss man wissen, Johannes selbst ist Jude, Jesus ist Jude, seine Jünger sind Jude, der Blinde ist Jude, seine Eltern sind Juden. Im Neuen Testament kommen wie im Alten fast nur Juden vor. Wenn Johannes schreibt die Juden, dann meint er immer die Behörde. Die Basisbibel übersetzt auch generell die Behörde oder die jüdische Behörde. Ja, die reden immer von Behörde. Also man würde bei uns auch das Landratsamt oder das Landeskirchenamt die Institution, die für Ordnung sorgt, für Ruhe, dafür, dass alles seinen Gang geht, nach den Vorschriften. Und die Eltern versuchen, mit der Behörde nicht anzuecken. Nicht auffallen vor allen Dingen, keine amtlichen Schreiben bekommen, wo irgendwas drinsteht, keinen Ärger machen, und das führt dazu, ein gutes Leben zu haben. Sind wir ja auch als Deutsche geprägt. Nicht anecken, nicht aus der Reihe tanzen, nicht auffallen, das machen, was gesagt wird, dann ist auch alles gut. So verhält sich normalerweise jemand, oder das ist normal für jemanden, der blind ist für Jesus. Und diese Eltern sind es. Sie wollen einfach nicht wissen, was dahinter steckt und wer Jesus ist. Sie wollen ihre Ruhe haben, der Sohn sieht wieder, das ist schön, darüber freuen wir uns. Trotzdem, was sie erlebt haben mit ihrem eigenen Sohn, bleiben sie, und nicht nur, weil sie nicht anders können, sondern weil sie wahrscheinlich auch wollen, bleiben sie blind, denn wer blind ist, der hat seine Ruhe, nichts hören, die kennen die drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, ist das Paradebild des Untertans, der ein guter Bürger ist, weil er nicht auffällt und sich in nichts einmischt. Liebe Gemeinde, die Frage müssen wir uns auch stellen, als Christen, als Gemeindeglieder, unsere Feigheit oder Vorsicht, uns zu Jesus zu bekennen, unseren Glauben zur Sprache zu bringen, andere einzuladen, nicht nur mal zu einem Gemeindenachmittag, das ist schon schön, wenn man das tut, aber überhaupt zum Glauben auch einzuladen, hat das vielleicht auch damit etwas zu tun, dass wir blind sind, dass wir Jesus nicht vor uns sehen, wenn wir im Alltag unterwegs sind, dass wir blind durch den Alltag gehen für das, was er möchte, für das, wo er bei uns ist, und für das, was die Menschen brauchen, nämlich ihn. Der Sohn dieser Eltern, der ehemalige Blinde, der ist nicht nur körperlich geheilt worden, sondern auch geistlich ist er nicht mehr blind. Er sieht langsam immer besser durch. Da riefen sie ihn noch einmal, den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da fragten sie ihn: Was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Liebe Gemeinde, der Geheilte ahnt es vielleicht noch gar nicht, aber seine Vernehmer spüren es ganz deutlich. Er ist schon so gut wie ein Jünger von Jesus. Und sie sagen ihm das ins Gesicht. Das Gespräch mit den Gegnern von Jesus öffnet ihm die Augen noch mehr. Das Gespräch mit den Gegnern des Glaubens stärkt seine Sicherheit im Glauben. Am Anfang des Gesprächs sagt er noch: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Und ein paar Verse weiter im selben Gesprächsgang sagt er: Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht hört. Und wenn einer ein solches Wunder getan hat, dann kann er schwerlich ein Sünder sein. Und dann fügt er noch hinzu: Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Und damit sagt er: Dieser Jesus steht über allen Propheten und Wundertätern der ganzen Weltgeschichte. Er kann einem Blindgeborenen die Augen öffnen. So etwas hat es noch nie gegeben, und damit gibt er Jesus die höchste Stellung, die man überhaupt haben kann. Der Preis für dieses Bekenntnis ist der Ausschluss. Früher hieß das Entzug der kirchlichen Rechte. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das bedeutet für ihn, dass er isoliert, gemobbt wird und nicht mehr dazugehören darf. Aber Jesus lässt ihn nicht allein. Jesus findet ihn gerade in dieser Situation, wo er von den anderen wegen seines Glaubens ausgestoßen und isoliert wird. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist es, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Die letzte, zumindest hier in dieser Geschichte, letzte Stufe seines Sehendwerdens, der Öffnung seiner geistlichen Augen, ist die persönliche Begegnung mit Jesus. Er sieht ihn jetzt zum ersten Mal mit leiblichen Augen. Erst war er ja blind, und als er wiederkommt vom Teich Siloa, da wusste er nicht, wo Jesus war. Jetzt darf er Jesus zum ersten Mal mit seinen Augen sehen, aber auch mit den geistlichen Augen sieht er ihn zum ersten Mal richtig. Er kennt ihn, wer er ist. Und da gibt es kein Diskutieren, kein Abwägen, kein Fragen mehr, sondern er fällt nieder und betet Jesus an. Er betete ihn an, manche übersetzen, er fiel vor ihm nieder, aber da ist genau dieses Niederfallen gemeint, was Anbetung heißt. Flach auf dem Bauch vor einem Menschen zu Boden fallen. Er erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Menschensohn, wie es im Johannesevangelium mit derselben Bedeutung heißt, der dem Gott alle Macht anvertraut hat und der Teil hat an Gottes Herrlichkeit. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehend werden und die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Liebe Gemeinde, die Welt ist nicht unterteilt in solche und solche Menschen. In Christen und Atheisten, in Blinde und Sehende, in Gute und Böse. Sondern, so wie es hier beschrieben wird, ist die Welt eine Straße mit zwei Spuren, in zwei Richtungen. Und entscheidend ist, ob man unterwegs ist in der Richtung vom Blindsein zum Sehen oder ob man unterwegs ist in der Richtung vom Sehen zum Blindsein. Weißt du über alles Bescheid? Musst du nichts mehr lernen über Gott und über Jesus? Kannst du alles beurteilen? Auch beurteilen, wer Jesus ist und was Jesus will und was er von dir verlangen darf, dann bist du in derselben Lage wie die Pharisäer und die jüdische Behörde, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse und ihrer Kompetenz alles einschätzen und beurteilen konnten und auch Jesus einsortieren in die Skala zwischen Sünder und Heilige und ihm dort seinen Platz zuweisen. Dann bist du unterwegs in Richtung vom Sehendsein zum Blindwerden. Oder gehörst du zu denen, die sagen: Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz, dass ich dich klarer sehen, dich besser verstehen und dir dichter folgen kann. Dann bist du auf der anderen Spur unterwegs. Zum Gericht bin ich in die Welt gekommen, sagt Jesus, auf dass die, die da nicht sehen, sehend werden und die da sehen, blind werden. Herr, öffne du mir die Augen. Das singen wir jetzt nicht, sondern wir singen davon, dass wir uns als Gemeinde dabei helfen und unterstützen können. Und begleiten auf dem Wege vom Blindsein zum Sehendwerden. Gut, dass wir einander haben.